Yassas und willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Der liebe Tobias Jacobi vom Podcast Geschichte Europas hat vor einiger Zeit eine Reihe gestartet zu den Kreuzzügen und er hat dafür als Experten Dr. Alexander Berner gewinnen können. Als die Folge zum vierten Kreuzzug angestanden hat, hat sich Tobi bei mir gemeldet und angefragt, ob ich mich daran beteiligen will, um ein wenig die byzantinische Sichtweise einzubringen, wo ich natürlich gleich zugesagt habe. Wenn ihr allgemein Interesse an der Ära der Kreuzzüge habt, dann empfiehlt es sich, zuerst die Folgen zu den Kreuzzügen 1 bis 3 anzuhören. Die Links zu den entsprechenden Episoden bei Geschichte Europas findet ihr in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich viel Vergnügen mit dieser Folge zum vierten Kreuzzug.
Es geht wieder auf Kreuzzug bei Geschichte Europas. Mit dabei sind Dr. Alexander Berner, den ihr unter anderem aus den Folgen zu den ersten drei Kreuzzügen kennt, und Günter Fuchs, der sowohl hier als auch in seinem eigenen Podcast Anno Mundi über die Geschichte des Byzantinischen Reichs sprach und spricht. Der vierte Kreuzzug ist berühmt-berüchtigt, weil hier letztendlich Konstantinopel, die Hauptstadt Ostroms, von den westeuropäischen Kreuzfahrern erobert wurde. Wie es dazu kam, stellen unsere beiden Experten aus den verschiedenen Blickwinkeln der Beteiligten. Ganz besonders möchte ich hier auf die in den Shownotes verlinkten, verwandten Episoden hinweisen. Sollten in Zukunft weitere Folgen dazukommen, wird die Liste natürlich auch aktualisiert werden. Ebenso ist dort Günthers Podcast und die Plattform geschichtspodcasts.de, bei der wir beide Mitglied sind, zu finden. Ein letzter Hinweis noch, dieser Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Damit aber auch schon genug der Vorrede, ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge. Meine erste Frage richtete sich an Günther, ich hatte ihn gebeten, zu erklären, in welchem Zustand sich das Byzantinische Reich zu Beginn des 13. Jahrhunderts befand.
Das Byzantinische Reich erlebte vom Ende des 11. Jahrhunderts bis zum späten 12. Jahrhundert eine innenpolitisch relativ stabile Zeit. Es regierten die Kaiser aus der Dynastie der Komnenen, also der bekannte Alexios I., dessen Sohn Johannes II. Und dann sein Sohn Manuel I. Um das Herrschaftsgebiet stabil zu halten, war aber ein großes diplomatisches Geschick notwendig, denn das Byzantinische Reich war von vielen unterschiedlichen Nachbarn umgeben. Wir haben im Osten die muslimischen Herrschaften, insbesondere das Sultanat der Rum-Seldschuken mit Sitz in Ikonion, dem heutigen Konya. Dann in der Levante natürlich die Kreuzfahrerstaaten. In Konstantinopel war man immer sehr unzufrieden, dass diese Gebiete, die im Zuge des ersten Kreuzzugs erobert worden sind, dass die nicht wie vereinbart dem Kaiser übergeben wurden, sondern dass dort eigene Herrschaftsbereiche entstanden. Doch bemühte man sich, zum Beispiel durch Geldzahlungen, durch Heiratsbündnisse, zumindest die formelle Oberhoheit über die Kreuzfahrerstaaten zu erlangen, was zeitweise beim Königreich Jerusalem geklappt hat und auch beim Fürstentum Antiochia, das eine Zeit lang gegenüber Konstantinopel Vasallenstatus hatte. Auch in Richtung Westen gab es natürlich diplomatische Kontakte zum Papst in Rom oder zum römisch-deutschen Herrscher, wobei das Verhältnis zu diesen immer etwas schwankte, mal war es besser, mal schlechter. Und was ganz wichtig für die weitere Entwicklung von Byzanz war, die Bedeutung der italienischen Seerepubliken nahm zu. Da ist als erstes Venedig zu nennen. Die Republik Venedig erhielt bereits 1082, also noch unter Alexios I., weitreichende Handelsprivilegien, damals als Gegenleistung für ihre Unterstützung gegen die Normannen. Dadurch wurden venezianische Händler vom sogenannten Commercion, also von der Handelssteuer, befreit und sie erhielten eigene Viertel in Konstantinopel zugewiesen, entlang des Goldenen Horns. In Konstantinopel war man der Meinung, dass diese Privilegien nur vorübergehender Natur seien und man sie später auch wieder zurücknehmen könne. Doch tatsächlich wurde man in Byzanz immer mehr und mehr von den venezianischen Händlern abhängig. Als Ausgleich dazu erhielten auch Genua und Pisa vom byzantinischen Kaiser ähnliche Verträge, in der Hoffnung, dass man die italienischen Seemächte gegeneinander ausspielen könne, was aber in der Realität nur selten funktionierte. Tatsächlich wurde man also im Bereich des Handels abhängig von diesen Seerepubliken und die byzantinischen Händler waren ihren italienischen Kollegen schlechter gestellt, was dazu führte, dass die Lateiner in Konstantinopel eher unpopulär wurden. Kaiser Manuel I. Komnenos versuchte, zumindest den Einfluss der Venezianer zurückzudrängen und ließ im Jahr 1171 alle Venezianer gefangen setzen und des Landes verweisen. Ihre Häuser, ihre Schiffe und ihr bewegliches Gut wurden dabei konfisziert. Eine unmittelbare Strafaktion der Venezianer scheiterte zwar, aber in den kommenden Jahren prägte natürlich die Forderung nach Entschädigung und nach Rückgabe der Handelsprivilegien die venezianische Außenpolitik. Auch ganz allgemein kann man sagen, dass in jener Zeit, also im 12. Jahrhundert, die Bedeutung der Lateiner stark zunahm. Lateiner dienten als Söldner im byzantinischen Heer, sie prägten als Kaufleute den Handel. Es gab Heiratsbündnisse mit westlichen Herrscherhäusern und es zeigte sich auch ein gewisser kultureller Einfluss, speziell am Kaiserhof von Manuel I. Wie gesagt, während der Zeit der Komnenendynastie waren die innenpolitischen Verhältnisse für circa 100 Jahre relativ stabil. Das änderte sich dann dramatisch nach dem Tod von Kaiser Manuel I. Komnenos im Jahr 1180, der einen minderjährigen Sohn hinterließ, den 11-jährigen Alexios II. Es rangen folglich mehrere Parteien miteinander um die Macht in Konstantinopel und dieses Machtvakuum nutzte ein Vetter des verstorbenen Manuel aus, ein gewisser Andronikos Komnenos. Andronikos war gewissermaßen das schwarze Schaf der Komnenenfamilie. Er war über 10 Jahre im Gefängnis, er war lange Zeit im Exil in den Kreuzfahrerstaaten und in muslimischen Herrschaftsbereichen. Schließlich begnadigte man ihn und er wurde Statthalter in Pontos am Schwarzen Meer. Von dort aus marschierte Andronikos im Jahr 1182 nach Konstantinopel, wo er von großen Teilen der Bevölkerung freudig empfangen wurde und wo er sich zum neuen Herrscher aufschwang. Gegen tatsächliche und vermeintliche Gegner ging er allerdings alles andere als zimperlich vor. Er ließ viele Todesurteile vollstrecken und auch der junge Kaiser Alexios II. Wurde kurze Zeit später ermordet. Hand in Hand mit dieser Machtübernahme des Andronikos ging ein groß angelegtes Massaker, das von der Bevölkerung Konstantinopels an den unbeliebten lateinischen Kaufleuten innerhalb der Stadt verübt wurde. Es wurden tausende Personen umgebracht, es wurden die Geschäfte der Lateiner geplündert und zum Teil in Brand gesteckt. Und zu den Opfern dieses Massakers von 1182 zählten vornehmlich Genuesen und Pisaner. Die Venezianer waren ja bereits 11 Jahre zuvor aus der Stadt vertrieben worden. Und wie man sich denken kann, wurden aufgrund dieser Ereignisse Genua und Pisa zu Gegnern des byzantinischen Reiches. Und diese Vorkommnisse, die halfen nicht gerade dabei, das Bild von den Byzantinern, das man im Westen hatte, in ein positives Licht zu rücken. Das byzantinische Reich destabilisierte sich während der Regierungszeit von Kaiser Andronikos noch weiter. Es ging die formelle Oberhoheit über die Kreuzfahrerstaaten verloren. Es kam zu diversen Aufständen. So machte sich die Insel Zypern unabhängig mit einem eigenen Kaiser. Auch Serbien und Bulgarien wurden mehr oder weniger selbstständig. Dazu kam eine neue Offensive der Normannen, die in Epirus landeten und 1185 sogar Thessaloniki erobern und plündern konnten. So währte die Herrschaft dieses Andronikos auch nicht lange. Im Jahr 1185 hätte in Konstantinopel der Militär Isaak Angelos hingerichtet werden sollen. Ihm gelang aber die Flucht und er begab sich in die Hagia Sophia, um das Kirchenasyl in Anspruch zu nehmen. Es brach dann ein gegen Andronikos gerichteter Aufstand aus und dieser Isaac Angelos wurde kurzerhand zum neuen Kaiser der Römer proklamiert und Andronikos Komnenos wurde öffentlich gehängt und sein Leichnam geschändet.
Ganz kurz zu dem Isaak, der ist ja auch später dann dafür verantwortlich, dass das dritte Kreuzzugheer unter anderem mit Barbarossa ja nicht, wie eigentlich vereinbart, durch Byzanz durchziehen kann, sondern es wird ja zu Kampfhandlungen kommen. Warum genau hat er sich da so gegen dieses Heer gesperrt?
Ja, wie du gesagt hast, es kam zu einem neuen Kreuzzug nach der Schlacht bei Hattin und dem Fall Jerusalems an Saladin, dem sich einige gekrönte Häupter angeschlossen haben. Das deutsche Kreuzzugsheer unter der Führung von Friedrich Barbarossa, das war geplant, dass das auf dem Landweg Richtung Heiliges Land zieht, im Gegensatz zu den Engländern und den Franzosen. Es hat im Vorfeld schon diplomatische Gesandtschaften gegeben. Da wurde vereinbart, dass die Byzantiner die Versorgung sicherstellen. Doch gestaltete sich das Ganze als äußerst schwierig. Und dieser Kreuzzug fand für die Byzantiner auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt statt. Das Byzantinische Reich war ja durch mehrere Herrscherwechsel innenpolitisch geschwächt. Und die Kontrolle über weite Teile des Balkans, insbesondere über Serbien und Bulgarien, war bereits mehr oder weniger verloren gegangen. Und in Konstantinopel gab es, wie schon in den früheren Kreuzzügen, die Befürchtung, dass das eigentliche Ziel der Kreuzfahrer die Eroberung Konstantinopels sein könnte. Und zu Friedrich Barbarossa ist noch zu sagen, dass er kein großer Fan der Byzantiner war. Er kannte sie ja bereits vom zweiten Kreuzzug, wo er seinen Onkel, König Konrad, begleitet hatte. Außerdem hatte Barbarossa Ambitionen in Italien, wo auch Byzanz seine Interessen hatte. Und dazu kam das äußerst schlechte Byzanzbild im Westen. Man warf den sogenannten Griechen vor, die bisherigen Kreuzzüge zu wenig unterstützt zu haben. Und es gab auch das Gerücht, dass die Byzantiner sich mit Saladin gegen die Kreuzfahrerstaaten und gegen die Teilnehmer des dritten Kreuzzugs verbündet hätten. Der Durchzug der deutschen Kreuzfahrer durch das byzantinische Gebiet gestaltete sich dann schließlich alles andere als friedlich. Es gab eine Knappheit an Lebensmitteln und die Kreuzfahrer wurden von lokalen Gruppen überfallen, die dann, wenn sie gefangen wurden, dann behauptet haben, im Auftrag des byzantinischen Kaisers gehandelt zu haben. Und den Kreuzfahrern blieb also gar nichts anderes übrig, als sich dann durch Plünderungen selbst aus dem Umland zu versorgen. Sie eroberten dann sogar byzantinische Städte wie Philippopolis, das ist Plovdiv im heutigen Bulgarien, später Adrianopel, das heutige Edirne, wo die Kreuzfahrer dann auch überwinterten. Diese schwierige Situation konnte dann schlussendlich durch einen neuen Vertrag gelöst werden. Die Deutschen versprachen, ohne Gewaltanwendung weiterzuziehen und die Byzantiner versprachen im Gegenzug, die Versorgung sicherzustellen und sie stellten Geiseln, um die Einhaltung des Abkommens zu garantieren. Friedrich Barbarossa und seine Kreuzfahrer gelangten schließlich gar nicht nach Konstantinopel. Sie zogen nach Gallipoli und sie setzten dann von dort über die Dardanellen nach Kleinasien über und verließen dann bald das byzantinische Gebiet. Also alles in allem trugen diese Ereignisse nicht gerade dazu bei, dass sich das Verhältnis zwischen den Byzantinern und dem Westen verbesserte.
Wie geht es dann mit der Herrschaft von Isaak II. Weiter, nachdem der dritte Kreuzzug vorbei ist?
Wie bereits angesprochen, war das Byzantinische Reich in jener Zeit relativ schwach. Es gab mehrere Aufstände und Unabhängigkeitsbestrebungen und man war auch mehr oder weniger isoliert gegenüber dem Westen. Die Byzantiner hatten auch quasi keine eigene Flotte mehr, denn man war von den italienischen Handelsmächten abhängig. die man allerdings durch die schon beschriebenen Ereignisse vertrieben und verärgert hatte. Die Genuesen und die Pisaner gingen sogar dazu über, die byzantinischen Gewässer unsicher zu machen und Piraterie zu betreiben. Zwar schloss man mit Venedig neue Verträge ab, doch die Venezianer verhielten sich bei Angriffen auf byzantinisches Gebiet grundsätzlich neutral. Auch mit Genua und Pisa hat man dann 1192 neue Abkommen geschlossen, doch zeigten diese nicht sofort Wirkung, da die genuesischen und die pisanischen Piraten oft unabhängig von ihren eigenen Regierungen agierten. Somit hatte der Kaiser Isaak II. Angelos wenig Erfolge vorzuweisen, was seine innenpolitische Position schwächte. Als Isaak im Jahr 1195 auf einem Jagdausflug war, nutzte dies sein Bruder Alexius III. Aus und er übernahm die Herrschaft. Isaak wurde nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt geblendet und in den Kerker gesperrt. Die Blendung war übrigens eine übliche Bestrafung, um jemanden von der Kaiserwürde auszuschließen, denn nach der damaligen Vorstellung musste ein Kaiser körperlich unversehrt sein. In Konstantinopel wurde dieser Machtwechsel mehr oder weniger so hingenommen, aber im Ausland nahm man ihn als Vorwand, um gegen Byzanz vorzugehen. Kaiser Heinrich VI., das war der Sohn und Nachfolger von Friedrich Barbarossa, der hatte 1194 das bis dahin normannische Sizilien übernommen und erforderte jetzt von den Byzantinern die Rückgabe aller Gebiete, die einmal normannisch besetzt waren, also Gebiete in Südosteuropa. Oder aber der aus seiner Sicht Usurpator Alexius III. Zahlte stattdessen 5000 Pfund Gold, denn sonst werde Kaiser Heinrich das byzantinische Reich angreifen. Die Forderung konnte zwar auf 1600 Pfund Gold reduziert werden, doch der neue Kaiser Alexius III. Musste diese Forderung akzeptieren, um einen deutsch-sizilianischen Angriff abzuwenden, dem er nicht viel entgegenzusetzen hätte. Zunächst versuchte er das Geld über das sogenannte Alamannikon, also über eine nach den Deutschen benannte höhere Steuer aufzutreiben. Als das nicht ausreichte, bediente er sich an Kirchenschätzen und schließlich sogar an den Grabbeigaben der römisch-byzantinischen Kaiser, die in Konstantinopel begraben waren. Diese große Summe musste schlussendlich gar nicht gezahlt werden, weil Heinrich VI. Im Jahr 1197 starb, aber es zeigt sehr eindrücklich die Schwäche des byzantinischen Reiches und auch die Schwäche des neuen Herrschers Alexius III. Es kam in dieser Zeit noch zu weiteren Unabhängigkeitsbestrebungen. Serbien und Bulgarien haben wir schon genannt, aber auch in Mittelgriechenland und in Trapezunt am Schwarzen Meer machten sich lokale Anführer unabhängig. Und als der armenische Fürst Leon sich zum König von Kleinarmenien erhob, richtete er sich zwecks Anerkennung seines neuen Titels nicht an Konstantinopel, sondern an den römisch-deutschen Kaiser Heinrich und an Papst Cölestin III. Und wie schon gesagt, war die Piraterie ein großes Problem, denn Byzanz war stark vom Handel abhängig und durch diese ständige Gefahr war der Weg zur See massiv beeinträchtigt. Und zusätzlich war man im Westen der Ansicht, wenn es zu einem neuen Kreuzzug kommen sollte, dann müssen die Byzantiner und das vermeintlich reiche Konstantinopel ihren Beitrag zur Wiedereroberung der heiligen Stätten leisten.
Und dieser Ansicht war man auch, obwohl man diese nach einer Zeit von Stabilität dann Zerfallserscheinung gesehen hat. Und trotzdem hat man darauf bestanden, dass da ein Teil quasi geleistet werden müsste seitens Byzanz.
Ja, durchaus. Also Konstantinopel hatte eben den Ruf, sehr reich zu sein, sehr viele Schätze zu besitzen. Das war auch immer ein Teil der byzantinischen Diplomatie, dass man immer sehr, sehr großzügige Geschenke gegeben hat. Also man war eben der Meinung im Westen, dass die Byzantiner sich beteiligen sollten, sei es finanziell, sei es auch durch eigene Soldaten.
Okay, dann nach diesem Überblick über Byzanz machen wir das Gleiche dann doch mal für die Kreuzfahrerstaaten beziehungsweise für Westeuropa eben mit Blick Richtung sogenanntes Heiliges Land. Herr Werner, wie waren die Kreuzfahrerstaaten nach dem dritten Kreuzzug, der ja dann 1192 endete, aufgestellt.
Tja, die Kreuzfahrerherrschaften waren gerettet, aber mehr auch nicht. Und zwar als mehr oder weniger Rumpfterritorien, die sich entlang der östlichen Küste des Mittelmeers abzeichneten. Wir haben bereits in der Folge zum dritten Kreuzzug herausgearbeitet, was passiert ist. Also nach der schrecklichen, für die Lateiner schrecklichen Schlacht bei Hattin 1187, bei der Saladin im Grunde das komplette Stehen der Heer der Kreuzfahrerherrschaften und der geistlichen Ritterorden, die man da bitte nicht vergessen sollte, weil sie im Grunde das die größten Kontingente gestellt haben, vernichtet hat, rollt Saladin im Grunde ein weitgehend militärisch entblößtes christliches Herrschafts- oder lateinisch-christliches Herrschaftsgebiet auf, bis auf einige wenige Burgen und bis auf einige wenige stark befestigte Städte. Dem dritten Kreuzzug, Herr Fuchs hat das gerade schon gesagt, der zum Teil eben auch gar nicht im Heiligen Land ankommt, dessen größte Kontingente im Heiligen Land nicht ankommen, allen voran nämlich das aus dem Römisch-Deutschen Reich unter Führung von Barbarossa. Barbarossa stirbt im Fluss Salef im Göksü. Diese Kreuzfahrerheere unter Richard Löwenherz, unter König Philipp von Frankreich und andere kleinere Kontingente, die schaffen es dann, die Muslime so weit zurückzudrängen, Saladin an einen militärischen Punkt zu bringen, wo er selbst sieht, okay, es ist nicht mehr weiter reasonable sozusagen, mein Heer hier unter Waffen zu halten, es ist viel zu teuer, ich schaffe es nicht, die Christen mit dem Kreuzzugsheer im Land tatsächlich vollkommen ins Mittelmeer zu werfen, ich lasse mich auf einen Waffenstillstand ein. Und dieser Waffenstillstand, der geschlossen wird, garantiert letztlich das Überleben der Kreuzfahrerherrschaften im Heiligen Land als Rumpfherrschaften, wie gesagt, an der Küste überwiegend. Das hat mehrere Folgen. Zum einen ist es für die Kreuzfahrerherrschaften ganz schwierig, ihre eigene innere Verfassung auf dieser Basis aufrechtzuerhalten. Ein relativ strikt organisiertes Lehnswesen hat in den Kreuzfahrerherrschaften geherrscht. Heißt also, der König von Jerusalem vergibt Lehen an Adelige, die dann ihrerseits möglicherweise wiederum Unterlehen vergeben. Dazu braucht man aber nur mal Land. Und dieses Land war nunmehr nicht vorhanden. Das heißt, diese Wirtschaft, das Wirtschaftssystem, die innere Verfasstheit der Kreuzfahrerherrschaften kann auf dieser Basis nicht aufrechterhalten werden, weil einfach kein Land da ist. Und auf der anderen Seite hängt man noch mehr als sonst am Tropf des Westens. Das heißt, man ist praktisch ausschließlich über See, über das Mittelmeer mit Nachschub zu versorgen und ist davon vollkommen abhängig. Im Grunde hängt über den Kreuzfahrerherrschaften nach dem Waffenstillstand immer so ein Damoklesschwert, weil sie tatsächlich aus eigener Kraft heraus nicht mehr überlebensfähig sind. Der Waffenstillstand wird allerdings gehalten und nach kommt es zu einer gewissen Erholung der Kreuzfahrerherrschaften. Da spielt dann der ein oder andere militärische Erfolg eine Rolle nach dem Ablauf der Waffenstillstandsdauer. Das spielt aber vor allen Dingen, und ich denke, das ist der Hauptgrund, die Uneinigkeit innerhalb der muslimischen Welt eine Rolle, die sich einfach nicht einig sind, was nur mit den Lateinern passieren soll. Und die haben dann auch irgendwann ganz andere Sorgen als eben die Lateiner, die wie gesagt nichts, also die werden zwar in der bestimmter Propaganda, werden sie immer wieder so als Stachel im Fleisch bezeichnet, innerhalb der muslimischen Chronistik und innerhalb der muslimischen Propaganda, aber sie sind nur ein sehr, sehr kleiner Stachel und es gibt eben ganz andere Probleme, die deutlich wichtiger sind für die nun herrschende Dynastie der Ayyubiden. Und diese Ayyubiden sind eben die Nachfahren Saladins, die sich die Herrschaft über weite Teile der muslimischen Welt im Nahen und Mittleren Osten aufgeteilt haben, aber sich selbst eben häufig spinnefeind sind und mit Streitigkeiten untereinander beschäftigt sind. Im Grunde ein ähnliches Bild, was sich da zeitigt, wie vor Beginn des ersten Kreuzzugs, dessen Erfolg auch maßgeblich dadurch begünstigt worden ist, dass die muslimische Welt eben uneinig war. Und diese beinahe schon traditionelle Uneinigkeit der muslimischen Welt gewährleistet dann letztlich auch das Überleben dieser Rumpfherrschaften der Kreuzfahrer in der Levante. Das ist das eine, also nach und nach kommt es dann eben zu einer Stabilisierung, aber dieses Damoklesschwert hängt eben immer darüber. Und nach wie vor gilt, dass die wichtigsten Symbole der Christenheit nach Hattin lange, lange Jahre bei den Muslimen verblieben, nämlich die heilige Stadt Jerusalem und das heilige Kreuz, was in der Schlacht bei Hattin als Feldzeichen mitgeführt und von Saladin erobert und sozusagen geraubt worden war. Und dieser Punkt ist genau das, was im Westen für eine anhaltende Kreuzzugsbegeisterung eben führt. Nach wie vor ist die heilige Stadt Jerusalem und das heilige Kreuz in der Gewalt der Muslime. Und das ist so das zentrale Movens, was eben die hauptamtliche Institution der Kreuzzugs predigt im Westen, nämlich das römische Papsttum, motiviert immer wieder darauf hinzuweisen und auch mit aller Kraft zum Kreuzzug zu trommeln, aufzurufen. Der dritte Kreuzzug, wie gesagt, führt zu diesem Waffenstillstand und dem Überleben der Rumpfherrschaften. Heinrich der VI. Plant einen großen Kreuzzug, nachdem er sich in Sizilien und Unteritalien etabliert hat als Herrscher. Genau das übrigens, was die Päpste immer so fürchterlich, wo sie so schrecklich Angst vorgehabt haben, die Unio Regni ad Imperium, also die Vereinigung des Königreichs Sizilien zum Reich unter einer Krone, das hat Heinrich eben gewährleistet und damit einen massiven Machtblock, wirtschaftlich, politisch, militärischen Machtblock geschaffen, mit dem er nicht nur Konstantinopel erfolgreich hat bedrohen können, wie wir gerade gehört haben, sondern dessen Macht er eben auch geplant hat einzusetzen im Zusammenhang eines Kreuzzugs. Er sieht sich da selbst tatsächlich in eschatologischen, heilsgeschichtlichen Zusammenhängen, also man kann das ganz gut sehen. In der offiziösen Geschichtsschreibung, die Petrus von Eboli eben verfasst, wo er schreibt, dass der Kaiser Heinrich einst auf dem Throne Salomos sitzen werde. Da sieht man eben das Selbstverständnis des Kaisers einerseits und eben auch die Art und Weise, wie er das versucht zu propagieren. Also er sieht sich selbst tatsächlich heilsgeschichtlich überhöht als praktisch eine Art Endzeitkaiser, dem selbstverständlich die Herrschaft über Konstantinopel und selbstverständlich auch letztlich über Jerusalem zusteht. Und er versucht das eben auch umzusetzen. Wir wissen nicht, ob er es hätte umsetzen können, denn er stirbt dann relativ unvermittelt im Jahr 1197, noch bevor er zum Kreuzzug aufbrechen konnte in Messina. Das Kreuzzugsheer löst sich letztlich auf. Das war wohl ein relativ starkes Kreuzzugsheer, vor allen Dingen mit einer sehr, sehr eindeutigen und klaren Hierarchie, das worunter viele Kreuzzugsheere gelitten haben, dass sie es eben nicht hatten. Dass die linke Hand nicht wusste, was die rechte tut, beziehungsweise man sich nicht auf eine einheitliche Führung hat einigen können. Das war bei diesem Heer eben nicht der Fall. Es gibt einige Vorausabteilungen ins Heilige Land, die da eben auch dabei helfen, den Machtbereich dieser Rumpfstaaten ein wenig zu erweitern, ein wenig zu stabilisieren. Aber sobald die eben mitbekommen, dass der Kaiser gestorben ist, sind die auch sofort wieder auf dem Heimweg. Was ja auch völlig klar ist, weil die Lehnsverhältnisse im Heiligen Römischen Reich und anderswo eben im Falle des Herrschertods immer so eine gewisse Unsicherheit erfahren, ja, weil Lehnsverhältnisse eben persönliche, personale Verhältnisse sind, die erneuert werden müssen mit dann den Nachfolgern im jeweiligen Amt. Und wenn das nicht passiert, ist die Gültigkeit von bestimmten Besitztiteln eben immer so ein bisschen in Frage gestellt. Und das gilt für die Großkopferten, für die Großen des Reichs stets zu verhindern. Denn die planen eben nicht im Heiligen Land zu bleiben, sondern die sehen den Kreuzzug, und das ist hier mit fortschreitender Zeit immer deutlicher zu sehen. Die sehen den Kreuzzug nicht als Möglichkeit der persönlichen Bereicherung. Die sehen den Kreuzzug nicht als Möglichkeit, im Heiligen Land ein neues Leben einzufangen. Nein, nein, die sehen das Ganze tatsächlich als geistlichen Dienst, ja, beziehungsweise als geistlichen Verdienst, der eben dann letztlich mit einer Art Ablass belohnt wird. Und wenn eben die Leistung, die zur Erlangung des Ablasses notwendig war, erbracht ist, dann hat man im Grunde auch seine Schuldigkeit getan und kehrt wieder heim. Ja, das kristallisiert sich immer klarer raus und das ist eben die Zeit nach dem dritten Kreuzzug, die Zeit um 1200, wo eben diese relativ klare Entwicklung dahin sichtbar wird für uns heute. Der Tod des Kaisers geht oder wird gefolgt, nicht ganz ein Jahr später, von einem neuen Papst. Also Coelestin der Dritte stirbt ebenfalls und dessen Nachfolger ist Papst Innozenz der Dritte. Und Innozenz der Dritte gilt in der Rückschau als einer der größten mittelalterlichen Päpste überhaupt. Er gilt als juristisch versiert, als Juristenpapst und er ist auch ein glühender Verfechter der Kreuzzugsidee. Und eine seiner ersten Amtshandlungen im Jahr 1198 bereits ist der Aufruf zu einem erneuten Kreuzzug. Und da richtet er sich eben relativ gezielt an französische und italienische Räume. Das hängt damit zu tun, hängt damit zusammen, dass im Deutschen Reich der deutsche Thronstreit ausgebrochen ist nach dem Tod des Kaisers Heinrich. Und man wusste überhaupt nicht, wer sich da wohl durchsetzen würde, sodass sich eben der deutsche höhere Adel und auch der niedere Adel sich kaum bereit gefunden hat, diesem Aufruf Innozenz des Dritten aus dem Jahr 1198 Folge zu leisten. Da können wir gerne später noch drüber sprechen, wenn sich dann beispielsweise die Frage ergibt, warum gab es denn nicht genug Teilnehmer des vierten Kreuzzugs? Der deutsche Thronstreit spielte eine ganz wesentliche Rolle. Dennoch, die Predigt Fulco von Neuilly ist dann so der wesentliche Prediger des vierten Kreuzzugs, fällt in den Gebieten, die ich gerade genannt habe, also im französischen Bereich, im besonders norditalienischen Bereich, durchaus auf fruchtbaren Boden. Und es gibt dann diverse Hochadelige, die dann eben bereit sind, das Kreuz zu nehmen. Ganz gezielt diesmal nicht die Könige, die eben tatsächlich auch, also Innozenz hat da einen relativ klaren Blick drauf, momentan andere Probleme haben, als am Kreuzzug teilzunehmen. Es ist eben im Grunde der Adel eine Ebene drunter. Das ist Heinrich von der Champagne, nee, Theobald von der Champagne, Entschuldigung, Theobald von der Champagne. Dann sind das so Leute wie Balduin von Flandern und Hennegau, das sind Hugo von Saint-Paul, das ist Bonifaz von Montserrat in Norditalien. Das sind alles höchstadelige Herren, die ihrerseits oder familiär bedingt bereits auf eine Kreuzzugstradition zurückblicken können. Das ist tatsächlich ganz spannend. Die Grafen von Flandern sind seit jeher begeisterte Kreuzfahrer. Genauso die Grafen von der Champagne. Wenn man sich die Markgrafen von Montferrat mal anguckt, dann sieht man, dass beispielsweise Konrad von Montferrat Titularkönig von Jerusalem war. Und dass Balduin von Montferrat als Balduin der Fünfte tatsächlich auch König von Jerusalem war. Also Bonifaz reiht sich da ebenfalls auch in eine ganz, ganz starke Kreuzzugstradition ein, ganz neben den ohnehin vorhandenen dynastischen Verbindungen ins Königreich Jerusalem, in die Kreuzfahrerherrschaften. Ein Raum, in dem der vierte Kreuzzug dann ebenfalls auf starke Resonanz trifft, ist natürlich Venedig. Aber vielleicht kommen wir da in einem Spezialunterkapitel nochmal drauf zu sprechen, weshalb ich da jetzt gar nicht so sehr drauf abheben möchte. Also der Kreuzzugsmotor läuft, auch wenn eben die letzten Kreuzzüge nicht unbedingt von Erfolg gekrönt waren, aber die Idee des Kreuzzugs und die Lust am Kreuzzug teilzunehmen ist im lateinischen Adel, hier Deutschland einmal ausgenommen, das Deutsche Reich einmal ausgenommen, absolut vorhanden und hat nichts von seiner Attraktivität eingebüßt.
Dieser Kreuzzugsaufruf unterscheidet sich ja in zwei Dinge dann jetzt von den vorherigen. Erstmal waren es nicht mehrere Jahrzehnte zwischen den beiden Kreuzzügen, sondern der dritte war ja gerade erst ein paar Jahre her, als Innozenz zum Kreuzzug aufruft. Und dann aufgrund des Konflikts mit Byzanz, wir haben es eben gehört, ist auch der übliche Weg, nämlich eben über den Balkan, über Konstantinopel, durch Kleinasien versperrt. Wie wollen jetzt die Kreuzfahrer nach Jerusalem bzw. an ihr Ziel kommen?
Ja, die zunächst einmal, Innozenz löst sich tatsächlich von dem anlassgebundenen Aufruf. Das ist tatsächlich eine Veränderung. Es braucht keinen Verlust von irgendwas. Ja, wie beim zweiten Kreuzzug der Verlust Edessas, beim dritten Kreuzzug der Verlust Jerusalems des Heiligen Kreuzes, braucht es für Innozenz nicht. Der ruft Kraft seiner päpstlichen Autorität zum Kreuzzug auf. Und das genügt vollkommen. Also kein konkreter Anlass. Das ist schon mal etwas anderes. Tatsächlich, der Landweg spielt keine große Rolle mehr. Tatsächlich hat sich Innozenz mit seinen Beratern bereits recht bald nach Amtsübernahme zusammengesetzt und überlegt, wie man denn tatsächlich dieses Kreuzzugsunterfangen zu einem erfolgreichen Abschluss bringen kann. Und gerade eben die Diplomaten der Seerepubliken, Genua, Pisa, Venedig, auch andere, sprechen sich stark dafür aus, hier eben die lateinische Überlegenheit zur See auszuspielen und tatsächlich den Seeweg einzuschlagen. Das ist relativ schnell gegessen, im Sinne von, man stimmt dem recht schnell zu. So schließt sich unmittelbar die Frage an, wie bewerkstelligen wir das? Aber tatsächlich gehen dann eben die Gedanken auch noch weiter. Also die Idee ist dann eben ganz punktuell mit einer großen Flotte Truppen anzulanden und von dort dann eben die Herrschaften des Heiligen Landes zu unterstützen. Aber auch da stellt sich die Frage, wo machen wir das? Und dann kommt man eben zu dem interessanten Schluss, einer Art geheimen Zusatzprotokoll, wenn man so möchte, dass dieser Kreuzzug tatsächlich nicht direkt nach Jerusalem führen soll, sondern tatsächlich das Ziel Ägypten erhalten soll, wo man eben die Machtbasis der Ayyubiden ausgemacht zu haben glaubt und dann eben die Logik verfolgt, wenn ich die Machtbasis der wichtigsten muslimischen Dynastie in diesem Raum eben erobere, vernichte, dann kann ich von da aus relativ einfach Jerusalem erobern und halten. Das ist eben der Gedankengang der Lateiner zu diesem Zeitpunkt. Das versucht man aber weitgehend geheim zu halten, weil man eben die Ayyubiden auf dem falschen Fuß erwischen möchte, weil eben das traditionelle Ziel der Kreuzzüge bislang immer Jerusalem war und selbstverständlich die Muslime mit einem Angriff auf die heilige Stadt der Christen rechnen und eben nicht nach Ägypten schauen. Das ist erstmal so das geheime Zusatzprotokoll, von dem aber eben wirklich nur die absolute Führungsriege ganz offenbar weiß. Und man macht sich dann eben daran herauszuarbeiten, wie man denn diesen Plan in irgendeiner Form umsetzen könnte. Und dazu schicken die Anführer dieses Kreuzzugsunternehmens und auch der Papst schicken Diplomaten aus in die verschiedenen Seerepubliken. Das sind nämlich eben diejenigen Institutionen, die dann überhaupt diese Menge an Schiffen, an Wasserfahrzeugen zur Verfügung stellen könnten, um dieses riesige Kreuzzugsheer tatsächlich rüberzuschiffen. Und man einigt sich letztlich mit der Republik Venedig unter der Führung des Dogen Enrico Dandolo darauf, ein Heer von 33.000 plus minus Soldaten zu verschiffen, plus etwa 5.000 Pferde. Und die Venezianer lassen sich darauf eben ein. Und das ist so, für die Venezianer ist es ein absolut gigantisches Unterfangen, diese Menge an Schiffen eben zusammenzuziehen. Und die stellen praktisch ihre komplette Wirtschaft auf diesen Transport um. Das heißt, die ziehen auch Schiffe aus dem Handel ab und bauen eigene Schiffe eigens für den Transport des Kreuzzugsheers, gehen also wirklich in massive Vorleistungen. Und das machen sie tatsächlich nicht für einen Gotteslohn, sondern die lassen sich das Ganze in einem Vertrag zusichern, dass sie dafür 85.000 Mark Silber bekommen und darüber hinaus noch einen erheblichen Anteil der zu erobernden Gebiete. Das ist vom Prinzip her etwas, was wir immer wieder finden in dieser Art von Verträgen, dass man das Fell des Bären verteilt, bevor der Bär erlegt ist. Aber so kalkuliert man eben. Und auf dieses Vertragswerk lassen sich die Kreuzfahrer ein, lässt sich Venedig ein. Das heißt, Venedig geht massiv in Vorleistungen und die Kreuzfahrer müssen nun sozusagen liefern, beziehungsweise das Papsttum muss liefern, nämlich in Form der Mobilisierung dieser Truppenzahl von ungefähr 33.000. Und das scheitert dann, als letztlich dann im Jahr 1202 nur ein Drittel der avisierten Zahl an Kämpfern in Venedig eintrifft. Und ab da nimmt im Grunde dann alles seinen völlig schrägen Lauf.
Es geht ja nämlich jetzt so weiter, dass ja dann die Venezianer, also ich habe mir in meiner Gliederung rausgeschrieben, die machen auch quasi ab, dass die Stadt Zadar in Kroatien auch als Bezahlung erobert werden soll. Jetzt haben sie aber auch eben gesagt, die kriegen so viel Silbermark und so weiter und so fort. Warum jetzt noch diese zusätzliche Bezahlung? Warum noch diese Stadt dabei?
Naja, das ist vertraglich zugesichertes Geld, was selbstverständlich die Kreuzfahrer höchst selbst mitbringen müssen. Und in dem Moment, wo eben 1202 klar wird und nie im Leben werden das 33.000 Kreuzfahrer, da wird auch den Venezianern klar, dass das nie im Leben 85.000 Silbermark werden, die sie da bekommen. Und entsprechend ist da eine große Differenz in der Kasse. Und diese Differenz muss eben, wie gesagt, die Venezianer haben ihre komplette Wirtschaft auf diesen Kreuzzug umgestellt. und entsprechend muss dann jetzt aus venezianischer Perspektive ein Gegenwert erbracht werden, der in irgendeiner Form diese Differenz auffüllen kann. Und ein Anfang ist eben dann der venezianische Plan, das kroatisch-ungarische Zadar, das einst zu Venedig gehört hat, zu erobern und wieder die venezianische Herrschaft zu unterstellen. Und das ist im Grunde bereits der Sündenfall des Kreuzzugs, denn es ist eben so, dass Zadar, eine Stadt an der dalmatischen Küste, tatsächlich römisch-katholisch beherrscht wird. Das Königreich Kroatien-Ungarn, Herrscher ist da der König Imre gerade oder Emerich, ist römischer Katholik. Und als Innozenz von diesem Plan Wind bekommt, schickt er sofort Brandbriefe. Leute, nein, 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 tut das nicht. Und jeder, der sich an dieser Belagerung beteiligt, wird stantepede exkommuniziert. Aber diese Briefe werden abgefangen von den Kreuzzugsführern, um auf diese Weise eben das Unternehmen an und für sich zu retten. Denn die Kreuzzugsführer, Bonifaz, Theobald, Balduin etc., die überlegen, okay, wenn wir das jetzt nicht machen, werden wir nicht übergesetzt mit unseren Truppen. Das heißt, der Kreuzzug wird ein totaler Rohrkrepierer. Also muss ich jetzt hier zwischen zwei Übeln wählen. Und dann wählt man eben das Geringere und erobert dann letztlich Zadar. Wobei hier auch schon zu sehen ist, dass zwar die Briefe des Papstes Innozenz abgefangen werden, dass aber viele, viele Kreuzfahrer erkennen, was da passiert. Dass man nämlich im Grunde seine Mitchristen und nicht nur Mitchristen, sondern eben auch noch der gleichen Denomination attackiert im Rahmen eines Kreuzzugs, sodass sich viele, viele Kreuzfahrer diesen Kampfhandlungen vollkommen enthalten. Bereits zu diesem Zeitpunkt brechen viele ihre Zelte ab und kehren in die Heimat zurück und sehen, dass das Ganze unter keinem guten Stern steht. Aber die Wichtigsten bleiben eben bei der Stange und wollen dieses Unternehmen auf Biegen und Brechen auf jeden Fall auf die Schienen setzen, beziehungsweise in dem Fall eben in die Boote setzen. Um es zu einem Abschluss zu bringen. Naja, nach der erfolgreichen und sehr, sehr baldigen, ich glaube, das dauert irgendwie 2 Wochen, Eroberung von Zadar und Übergabe der Stadt an Venedig, erklärt sich Venedig dann eben bereit, die Boote zur Verfügung zu stellen. Es werden noch einige Sicherheitsverträge abgeschlossen, die dann eben diese 85.000 tatsächlich in irgendeiner Form subsumieren und dann eben auf beispielsweise noch zu machende Beute umlegen. Und das wiederum wird dann spannend, wenn es um die Plünderung Konstantinopels 1204 geht.
Und wie es jetzt zu dieser Plünderung von Konstantinopel geht, müssen wir uns jetzt anschauen. Günther, nämlich nach Zadar kommt auf einmal Alexios Angelos. Wie erstmal kommt er dahin und was wird dann mit ihm dort besprochen?
Ja, der abgesetzte und geblendete Kaiser Isaak, der hatte einen Sohn namens Alexios Angelos. Und diesem gelang 1201 die Flucht aus Konstantinopel und er begab sich zu seinem Schwager, dem deutschen König Philipp von Schwaben. Der war nämlich mit einer Schwester von Alexios Angelos verheiratet. Bei seiner Reise in den Westen traf Alexios auch den Vetter des deutschen Königs, den schon erwähnten Bonifaz von Montferrat, der zu den Anführern des geplanten vierten Kreuzzugs gehörte. Alexios Angelos unterbreitete nun den Kreuzfahrern ein Angebot. Wenn sie ihm helfen, seinen Onkel, Kaiser Alexios III., zu stürzen und seinen Vater, also seiner Sicht den rechtmäßigen Kaiser Isaak, wieder auf den Thron zu bringen, dann versprach er im Gegenzug 10.000 byzantinische Soldaten für den Kreuzzug sowie 200.000 Silbermark als finanzielle Unterstützung. Außerdem deutete er an, dass er einer Kirchenunion zustimmen werde, in deren Folge das byzantinische Reich sich dem Papsttum unterordnen würde. Viele der Kreuzfahrer lehnten diesen Vorschlag ab, hier im christlichen Konstantinopel zu intervenieren, da es mit ihrem Kreuzzugseid nicht vereinbar war. Die einen schlugen sich dann nun auf eigene Faust in die Levante durch, andere kehrten nach Hause zurück. Die wichtigsten Anführer aber, unter anderem Bonifaz von Montferrat, stimmten für diesen Plan, der ja einerseits das Problem der Schulden beseitigen würde und der andererseits militärische Unterstützung für ihren ursprünglichen Plan bringen würde. Alexios Angelos schloss sich also dann in Zara den Kreuzfahrern an und man segelte 1203 mit der Flotte dann zunächst nach Dyrrhachion im heutigen Albanien, wo Alexios schon als neuer Kaiser anerkannt wurde. Dann ging es weiter nach Korfu, wo sich dort die lokale Bevölkerung, die etwas Widerstand leistete. Dann ging es weiter durch die Ägäis und die Dardanellen, bis man schließlich im Juni 1203 bei Konstantinopel vor Anker ging. Als man in Konstantinopel erfuhr, dass eine Kreuzfahrerflotte unterwegs war, wurden bei den Verteidigungsanlagen Inspektionen durchgeführt. Man kontrollierte insbesondere die Stadtmauer und man riegelte das goldene Horn ab, indem man es durch eine Eisenkette versperrte. Der regierende Kaiser Alexios III. Zeigte sich zunächst wenig beeindruckt von den Neuankömmlingen. Die ihm übermittelte Aufforderung nach Thronverzicht lehnte er natürlich ab und er überließ mehr oder weniger den Kreuzfahrern die Initiative. Es kam auch bald zu ersten kleineren Gefechten und den Kreuzfahrern gelang im Juli 1203 den Turm von Galata einzunehmen und die Sperrkette zu entfernen. Sie konnten somit in das Goldene Horn einfahren und die Häfen nördlich der Stadt einnehmen. Das war für die Byzantiner insofern problematisch, weil die Seemauer weniger hoch und massiv war als die Landmauer im Westen. Die Kreuzfahrer befanden sich jetzt also nördlich der Stadt im Goldenen Horn und sie stellten sich auch vor der Landmauer im Westen auf. Kaiser Alexios III., er initiierte einen Angriff auf der Landseite, doch zog er sich schnell wieder hinter die Mauern zurück und offensichtlich traute er sich keine groß angelegte Konfrontation zu und er sah sich in einer ausweglosen Situation. So schnappte er sich so viel an Wertgegenständen, wie er auf die Schnelle auftreiben konnte und er floh kurzerhand aus der Stadt in Richtung Thrakien und er ließ sogar seine eigene Ehefrau in der Stadt zurück. Am Kaiserhof musste nun rasch ein neuer Herrscher ausgerufen werden und es wurde schließlich der geblendete Ex-Kaiser Isaak aus dem Kerker geholt auf den Thron gesetzt und mit dem kaiserlichen Ornat eingekleidet. Dieser Schritt ist insofern bemerkenswert, weil, wie schon erwähnt, nach den damaligen Vorstellungen nur jemand, der körperlich unversehrt war, eigentlich römischer Herrscher werden konnte. Dieser Vorgang beruhigte aber zunächst die Lage, denn mit der Wiedereinsetzung von Isaak wurde ein wichtiger Teil der Forderungen der Kreuzfahrer erfüllt. Der neue, alte Kaiser Isaak stimmte zu, die von seinem Sohn versprochenen Geldzahlungen zu tätigen und die geforderten Soldaten für den Kreuzzug zu stellen. Außerdem willigte er ein, seinen Sohn, den Alexios Angelos, zum Mitkaiser zu ernennen, nun Alexios der Vierte. Und somit scheint ja alles geregelt zu sein. Die Byzantiner liefern das versprochene Geld und die versprochenen Soldaten und die Kreuzfahrer können, wie geplant, nach Ägypten aufbrechen. In der Tat erfolgten gleich erste Zahlungen, man lieferte auch Verpflegung zu den Kreuzfahrern und kleinere Gruppen an Kreuzfahrern durften auch die Stadt betreten. Während das Kreuzfahrerheer also wartete, versuchte der neue Kaiser Alexios IV. Die versprochene Summe aufzutreiben, aber er musste relativ schnell feststellen, dass er die verfügbaren Ressourcen überschätzt hatte. Die Staatskasse war nämlich mehr oder weniger leer. Das von Konstantinopel kontrollierte Land war kleiner als noch wenige Jahrzehnte zuvor. Das heißt, dass es weniger Steuereinnahmen gab. Außerdem wurde Alexios IV. Nicht in allen Regionen als Kaiser anerkannt. Diesem blieb jetzt also nichts anderes übrig, als sich an den Kirchenschätzen zu bedienen, um damit neue Münzen prägen zu können. Durch dieses Vorgehen stieg natürlich bei der Stadtbevölkerung der Unmut, einerseits gegen den Kaiser, aber natürlich auch gegenüber den Kreuzfahrern. Und es kam zu gelegentlichen Zusammenstößen zwischen der lokalen Bevölkerung und den Kreuzfahrern in der Stadt. Und auf der anderen Seite wurden natürlich auch die Kreuzfahrer immer ungeduldiger. Je länger sie warten mussten, und dazu kam, dass langsam der Winter nahte und an einen raschen Aufbruch nach Ägypten natürlich gar nicht mehr zu denken war. So kam es im Winter 1203-1204 zu einer neuen Welle der Gewalt. Die Kreuzfahrer plünderten Kirchen, die außerhalb der Stadt lagen. Innerhalb der Stadt kam es zu Gewalt gegen lateinische Kaufleute, deren Quartiere geplündert wurden und die dann natürlich zu den Kreuzfahrern flohen. Und es gab sogar Versuche, die venezianischen Schiffen mit Brandern anzuzünden. Kaiser Alexios IV. War jetzt also bei beiden Seiten in Ungnade gefallen, bei der eigenen Bevölkerung wegen der hohen Steuern und wegen der Plünderung der Kirchen und bei den Kreuzfahrern, weil er das Versprochene nicht lieferte. So kam es dann im Januar 1204 zu einer Rebellion in Konstantinopel. Alexios IV. Wurde abgesetzt und bald darauf getötet und auch sein Vater Isaak II. Verstarb bald. Es konnte sich jetzt ein gewisser Alexios Doukas Murtzouphlos durchsetzen, über dessen Herkunft relativ wenig bekannt ist. Er war aber wohl so etwas wie der Wortführer der antilateinischen Opposition und dieser Alexios Murtzouphlos erlangte nun als Alexios V. die Kaiserwürde. Die Situation war nun derart verfahren, dass es ja keine wirklich realistische Chance mehr auf eine friedliche Lösung gab. Der neue Kaiser verweigerte nämlich jede weitere Zahlung. Er schloss die Stadttore für die Kreuzfahrer und er forderte sie zum Abzug auf.
Und ich nehme mal ganz stark an, dass die Kreuzfahrer dieser Aufforderung nicht nachgekommen sind.
Im Grunde, Herr Fuchs, haben Sie ja schon auf alle Faktoren hingewiesen. Also die Kreuzfahrer stehen jetzt vor der Situation, dass im Grunde die Vertragspartner, mit denen sie diese Verträge abgeschlossen haben, entweder tot sind oder nicht vor Ort oder deren Verbleib ungeklärt ist. Und im Grunde stehen sie jetzt vor, also betrachten aber tatsächlich die geschlossenen Verträge nach wie vor für gültig, ne? Und den Pacta sunt servanda. Und die sehen eben in den Reaktionen des byzantinischen Usurpators letztendlich nur eine Bestätigung ihrer Vorurteile. Da haben wir wieder den Graeculus perfidus, das durchtriebene Griechlein, das Bild, was sie eingangs auch bereits als im Westen vorherrschend gezeichnet haben, dass man den Griechen eben einfach nicht trauen kann. Das sehen sie hier bestätigt und da eben das Jahr schon weit fortgeschritten ist, wie Sie auch völlig, völlig zu Recht gesagt haben, und an eine in diesem Jahr durchzuführende Unternehmung gegen Ägypten überhaupt gar nicht mehr zu denken ist und man trotzdem tatsächlich eine Versorgung des Heeres sicherstellen muss, gibt es im Grunde eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und diese zwei Möglichkeiten sind: nach Hause fahren, das Ganze abbrechen, oder aber eben den vertragsbrüchigen Griechen zeigen, was eine Harke ist, und auf diese Art und Weise den Kreuzzug zu retten durch die Versorgung des Heers, durch die erfolgreiche Belagerung Konstantinopels. Im Übrigen auch hier wieder der Papst Innozenz, der natürlich auch mitbekommt, was da vor Ort passiert. Nur eben diesen langen Weg, diesen langen postalischen Weg immer zeitlich einzukalkulieren hat. Also bis die Nachrichten aus Konstantinopel in Rom eintreffen, dauert es mitunter tatsächlich viele, viele Tage. Der, wie gesagt, sieht, was passiert und wendet sich unmittelbar an die Kreuzfahrer und sagt: Nein, 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 Konstantinopel darf nicht angegriffen werden. Es handelt sich hier trotz aller Ärgernisse um unsere Mitchristen. Und jeder, der eine Hand gegen Konstantinopel erhebt, wird stehenden Fußes exkommuniziert. Im Grunde das Gleiche wie beim Vorspiel zu Sara oder Zada. Und auch hier sorgen die Anführer des Kreuzzugs dafür, dass diese päpstlichen Briefe nicht öffentlich verlesen werden. Wie gesagt, auch hier dieselbe Überlegung: Wir versuchen, den Kreuzzug am Leben zu halten. Möglicherweise wissen die Anführer des Kreuzzugs zu dem Zeitpunkt aber auch bereits schon, dass dieser Kreuzzug tatsächlich Ägypten nie erreichen wird. Mittlerweile ist die Anzahl der Kreuzzugsteilnehmer jenseits der Venezianer auf deutlich unter 10.000 gesunken. Und damit kann man eigentlich keinen erfolgversprechenden Angriff auf die Machtbasis der Ayyubiden in Ägypten mehr starten. Ich wage mich so weit aus der Deckung, dass ich sage, dass die Anführer bereits wussten, dass man mit dieser Basis Ägypten tatsächlich nicht erfolgreich wird angreifen können. Nichtsdestoweniger versucht man, den Funken des Kreuzzugs am Leben zu halten, indem man dann eben sich gegen die vertragsbrüchigen Griechen wendet. Und das tut man dann eben wieder militärisch. Also nachdem dann eben klar geworden ist, dass die Kreuzfahrer jetzt diesen Lateinerfeind auf dem Thron der Konstantinopels sitzen haben. In dem Moment wird auch klar, was zu tun ist. Man wendet sich wieder militärisch gegen die Stadt, und wieder tut man es über die Seemauer, die, wie Herr Fuchs gesagt hat, schwächer befestigt ist als die großen Mauern zur Landseite, die theodosianischen Mauern. Und es gelingt tatsächlich auch recht bald, die Stadtmauern auf der Seeseite eben zu nehmen, zu erobern. Und dann zeigen sich eben die Lateiner von der denkbar schlechtesten Seite. Sie wissen eben, dass sie zahlenmäßig immer noch mehr oder weniger unterlegen sind. Gesetzt den Fall, sie hätten ein straff geführtes, klar organisiertes byzantinisches Heer gegen sich, selbst in der Stadt. Und sie verlegen sich dann auf Brandstiftung und zünden eben Teile des der Seeseite nächstgelegenen Viertels an, was dann zu einer großen Feuersbrunst führt, dem eben dann weite Teile Konstantinopels zum Opfer fallen. Also am 12. April folgt dann das Datum der Erstürmung einiger Türme an der Seemauer, und dann gelingt es ihnen eben auch, eines der Stadttore zu öffnen. Und so kommen dann die Kreuzfahrer tatsächlich auch mit Truppen ins Hafenviertel und fangen da an eben zu wüten. Das ist aber noch gar nicht das Ende der ganzen Geschichte, denn eigentlich sind die Byzantiner immer noch im Besitz der Herrschaft über weite Teile der Stadt. Aber genauso wie sich der Vorgänger des Usurpators Alexios des Fünften vielleicht voreilig auf die Flucht macht, seine Ehefrau zurücklässt, Schätze raffend sich davon macht, ergreift dann eben auch Alexios der Fünfte die Flucht, und das war's dann auch mit dem organisierten Widerstand in der Stadt, und den fasst man dann recht bald, und dann tut man das, was man in Byzanz mit abgesetzten Herrschern tut. Man verstümmelt sie, also blendet sie, und in dem Fall wird Alexios der Fünfte eben dann auch direkt getötet. Naja, und dann kommt es eben zur Plünderung der Stadt, und diese Plünderung der Stadt würde ich eigentlich ganz gerne dem Byzantinisten überlassen, weil er sich da, glaube ich, gewiss in den Einzelteilen besser auskennt als ich.
Ja, es folgt nach der Einnahme der Stadt, wie Sie gesagt haben, dann die große Plünderung. Konstantinopel hatte ja den Ruf, sehr reich zu sein, sehr viele Städte zu besitzen. Und so war es ja auch tatsächlich. Die Kreuzfahrer haben sich dann aufgemacht, haben sich an den diversen Kirchen bedient. Es wurden Kirchenschätze mitgenommen, teilweise eingeschmolzen. Ganz bekannt, was dann den Weg in den Westen gefunden hat, das sind die Bronzepferde, die jetzt in Venedig stehen, beim Markusdom. Die waren ursprünglich in Konstantinopel. Dann, was die Kirchen natürlich noch zu bieten haben, außer in Edelmetall, das sind natürlich auch Reliquien von Heiligen, von denen hatte Konstantinopel auch sehr viel, die dann auch mitgenommen wurden und in den Westen verbracht wurden. Und ja, natürlich, was halt bei Plünderungen immer der Fall ist, kam es dann natürlich auch zu Mord, zu Vergewaltigungen etc. Und ja, man kann sich vorstellen, dass sich die Stadt dadurch sehr stark verändert hat, dass das die Stadt sehr stark dann geprägt hat, diese Plünderung und diese Ausbeutung dieser Stadt.
Vielleicht zu den Reliquien noch ein Wort. Im deutschen Sprachraum ist vielleicht das bekannteste ursprünglich byzantinische Stück die Limburger Staurothek, also die sich heute im Domschatz von Limburg befindet und ein Splitter des Wahren Kreuzes enthalten soll. Das ist ein unfassbar prächtiges Stück. Also eine Staurothek ist ein besonderes Reliquiar in Kreuzesform. Und das ist eben über Umwege aus Konstantinopel im Zusammenhang mit der Plünderung 1204 dann im Limburger Domschatz gelandet. Aber es gibt unzählige Stücke, die nachweisbar aus der Plünderung Konstantinopels in den Westen gelandet sind. Das ist eine regelrechte Reliquienschwemme, die dort eben stattfindet.
Was ich ja noch interessant fand, das hattest du in der allerersten Folge, die wir gemacht haben, Günther, erzählt, das ist jetzt auch das erste von nur 3 Malen in der gesamten byzantinischen Geschichte, wo Konstantinopel erobert wird, wo diese Mauer überwunden werden kann. Welche Reaktionen hat das hervorgerufen? Einmal in der Stadt selber, in dem, was vom byzantinischen Reich noch über war, aber auch im Westen?
Ja, also die Berichte, die wir haben, dass die zeigen schon, dass das ein ungeheuerliches Ereignis war für die byzantinischen Zeitgenossen damals. Also wir haben den Bericht von Nikitas Choniatis, der ein Geschichtswerk überliefert hat und der quasi ein Zeitzeuge war. Und unmittelbar nach der Übernahme Konstantinopels durch die Kreuzfahrer setzte zumindest bei den Mitgliedern der Oberschicht eine Fluchtbewegung ein. Manche waren zwar sehr schnell darin, sich mit den neuen katholischen Herrschern zu arrangieren und hofften, dass sie dann in den Kreuzfahrerstaaten, die dann dort ja auch begründet wurden, Karriere machen könnten. Sie wurden aber bald enttäuscht, denn die Lateiner besetzten hohe Positionen natürlich viel lieber mit ihren eigenen Leuten. Also wie gesagt, es kam zu einer Fluchtbewegung und man versuchte sich irgendwie neu zu organisieren. Also die hohe Adelige, die aus Konstantinopel geflohen sind, haben sich dann in anderen Städten, wie zum Beispiel in Nikäa, in Nicäa, dann dort quasi versucht, eine Gegenherrschaft dann zu begründen, nach dem Vorbild von Konstantinopel. Aber ich glaube, zu den Folgen des vierten Kreuzzuges müssen wir jetzt kommen, was jetzt für neue Staaten, für neue Herrschaftsgebiete in diesem Bereich des ehemaligen Byzantinischen Reiches entstanden sind.
Das auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig auch festzuhalten, der vierte Kreuzzug endet ja jetzt quasi hier mit der Einnahme Konstantinopel. Also die Weiterfahrt nach Ägypten oder gar ins Heilige Land ist ja jetzt überhaupt gar kein Thema mehr, oder sehe ich das falsch?
Genau, das ist im Grunde kein Thema mehr. Deutlich sichtbar wird das in der Reaktion des Königs von Jerusalem, Amalrich II. Was der macht, ist unmittelbar seinen Waffenstillstandsvertrag mit Al-Adil, also dem Sultan der Ayyubiden, zu verlängern. Also der kriegt mit, Konstantinopel ist erobert, der weiß, was das im Grunde für eine Epochengrenze mehr oder weniger ist. Und der weiß auch, dass die Lateiner jetzt dort eben jede Menge zu tun haben und überhaupt gar nicht die Kraft und die Gelegenheit haben, weiter nach Ägypten beziehungsweise ins Heilige Land zu ziehen. Und der verlängert wirklich, sobald er davon Kenne bekommt, unmittelbar seinen Waffenstillstandsvertrag mit dem Sultan um weitere 6 Jahre. Also auch ganz interessant, der wäre eigentlich 1204 abgelaufen, der Vertrag, sodass der Kreuzzug da wunderbar gepasst hätte. Da sieht man eben auch, wie das alles so ineinander greift, die Vertragswerke. Das ist durchaus gezielt, nicht zufällig. Aber der König von Jerusalem sieht eben, das wird nichts mehr und verlängert umgehend seinen Waffenstillstandsvertrag mit Al-Adil. Nachdem eben die Stadt Konstantinopel erobert worden ist, bildet sich ein Gremium aus den führenden Kreuzfahrern und eben Repräsentanten der Republik Venedig, um eben jetzt aufzuteilen, was man erobert hat. Und man einigt sich darauf, dass das lateinische Kaiserreich Konstantinopel ein Wahlkaiserreich sein soll. Heißt also, dass der Kaiser gewählt wird. Dieses Gremium setzt sich paritätisch zusammen aus 6 Abgesandten der Kreuzfahrer und 6 Abgesandten der Serenissima. Und die Partei, die den Kaiser stellt, die andere Partei soll dann komplementär den Patriarchen von Konstantinopel stellen, sodass man da so eine Art Gleichgewicht herstellen kann. Neben dem lateinischen Kaiserreich wird dann recht bald das Königreich Thessaloniki gegründet. Das, da kommen wir vielleicht gleich später noch zu. Weitere wichtige Herrschaften, die dann entstehen, lateinische Herrschaften, ist dann das Fürstentum Achaia auf dem Peloponnes. Auch das Herzogtum Athen entsteht. Und wichtig ist eben, dass Venedig insbesondere die Inseln im östlichen Mittelmeerraum, also Kreta, Rhodos, Kefalonia, Euboea, Negroponte, Korfu und so weiter zugesprochen bekommt, sodass Venedig im Grunde eine absolut beherrschende Position in diesem maritimen Raum einnehmen kann. Die Wahl des neuen Kaisers fällt letztlich auf Balduin von Flandern. Das Ganze läuft auch nicht konfliktfrei innerhalb der Kreuzfahrer ab. Bonifaz von Montserrat hätte sehr, sehr gerne sich die Kaiserkrone auf den Kopf setzen lassen, ist aber letztlich eben gescheitert und wird mit dem Königreich Thessaloniki abgefunden. Und im Grunde beginnt sobald eben dann diese Posten verteilt sind, der Konkurrenzkampf untereinander. Das heißt, Bonifaz versucht den Lehnseid gegenüber Balduin zu vermeiden, versucht ihm aus dem Weg zu gehen, versucht seinerseits eine besonders starke Position aufzubauen und diese fragile Allianz, die über den Kreuzzug gehalten hat zwischen diesen dann doch sehr, sehr selbstständigen Herrschern, die bröckelt bereits wenige Tage, nachdem Balduin zum Kaiser gewählt worden ist. Und das ist halt etwas, was sich die Lateiner überhaupt gar nicht leisten können, denn im Vergleich zu der beherrschten Bevölkerung bilden sie eine verschwindend kleine Minderheit. Das heißt, sie beherrschen wesentlich orthodoxe Christen, griechische Christen, die überhaupt gar keine positiven Empfindungen für ihre neuen Herren haben und entsprechend auch dort opponieren, wo sie es können. Und da ist dieser Konkurrenzkampf, der sofort ausbricht, ist das Letzte, was eigentlich die lateinischen Herrschaften gebrauchen können. Und das führt auch dazu, dass im Grunde ein Jahr nach der erfolgreichen Eroberung Konstantinopels bereits dieses ganze Gebilde des lateinischen Kaiserreichs plus Vasallenstaaten schon wieder unmittelbar vor dem Fall steht, als nämlich die Bulgaren sich diesem neuen Herrschaftsgebilde entgegenstellen und Balduin von Flandern in offener Feldschlacht besiegen, den Kaiser gefangen nehmen und nach Bulgarien führen, wo Balduin dann letztlich auch stirbt. Es gelingt dann noch die Organisation der Nachfolge, aber da wird im Grunde schon sichtbar, auf welch dünner Basis diese lateinischen Herrschaften in Griechenland oder auf dem Boden des Byzantinischen Reichs sich bewegen und mehr recht als schlecht überleben. Man ist tatsächlich mehr oder weniger von Feinden umgeben, Bulgarien im Norden und Osten, das Despotat Epirus, einer dieser byzantinischen Nachfolgeherrschaften im Osten, das Kaiserreich von Nikäa im Westen. Das Schwarzmeer wird nicht von den Lateinern kontrolliert. Auch das Ionische Meer ist eben problematisch, weil eben die Byzantiner und die Venezianer nun auch miteinander im Konflikt liegen. Alles nicht einfach. Die Rumseldschuken machen Ärger, auch wenn da dieser Puffer des Reichs von Nikäa noch dazwischen liegt. Aber es ist eine rundheraus bedrohte Herrschaft auf ganz, ganz schlechten Grundlagen, auf ganz schlechten Fundamenten. Und das, was mich eigentlich am meisten überrascht in der Geschichte des lateinischen Kaiserreichs Konstantinopel, ist, dass es bis 1260 dauert, bis diese lateinische Herrschaft dort tatsächlich dann wieder hinweggefegt wird.
Günther, dann vielleicht deinen Erklärungsansatz. Warum braucht es 60 Jahre fast, bis sich Byzanz davon erholt?
Na, erstens muss einmal das Ganze irgendwie organisiert werden. Also wie Herr Berner bereits ausgeführt hat, teilten sich die Lateiner das Gebiet des römisch-byzantinischen Reiches auf. Doch es entstanden auch drei Gebiete, sogenannte byzantinische Nachfolgestaaten, wo Angehörige der byzantinischen Aristokratie eigene Herrschaften errichten konnten. Das war zum einen das Kaiserreich Trapezunt am Schwarzen Meer. Schon vor der Einnahme Konstantinopels hatten sich dort Nachkommen von Andronikos dem I., also Abkömmlinge der Komnenendynastie, unabhängig gemacht und eine eigene Herrschaft errichtet. Trapezunt lag aber weit weg von Konstantinopel und es hatte nie eine realistische Chance, die ehemalige Hauptstadt am Bosporus zurückzuerobern. Der zweite Nachfolgestaat hat Herr Berner auch schon erwähnt, das Despotat von Epirus. Dieses Despotat von Epirus wurde von einem gewissen Michael Komnenos Dukas Angelos begründet. Das war ein Vetter der beiden Angelos-Kaiser, Isaak des II. Und Alexios des III. Nach einem kurzen Engagement für Bonifaz von Montferrat begann dieser Michael den Widerstand gegen die Lateiner zu organisieren und er errichtete eine eigene Herrschaft in Arta, das ist in Nordwestgriechenland. Sein Halbbruder und Nachfolger Theodor betrieb dann eine expansive Politik, Ihm gelang es im Jahr 1224, Thessaloniki einzunehmen und das lateinische Königreich Thessaloniki zu zerstören. Dieses war also nach nur 20 Jahren bereits wieder Geschichte. Theodor ließ sich 1227 sogar zum römischen Kaiser krönen und es sah so aus, als würde Epiros die Nachfolge des Byzantinischen Reiches antreten können. Doch die Rückeroberung Konstantinopels gelang schließlich nicht, denn man unterlag den Bulgaren und man blieb in weiterer Folge nur eine kleine Regionalmacht in Nordwestgriechenland und auf dem Gebiet des heutigen Albanien. Am erfolgreichsten war schlussendlich das Kaiserreich Nikäa. Theodor Laskaris, ein Schwiegersohn von Alexios III., gelangte 1204, also nach der Eroberung Konstantinopels, nach Nikäa oder Nicäa. Das ist das heutige Izniki in Kleinasien, nur 90 Kilometer Luftlinie von Konstantinopel entfernt. Diesem Theodor Laskaris gelang es, weite Teile des westlichen Kleinasien unter Kontrolle zu bringen und er baute in Nikäa einen eigenen Hofstaat auf nach dem Vorbild Konstantinopels, auch mit einem eigenen Patriarchen, von dem er sich 1208 zum römischen Kaiser krönen ließ. Generell war das Ganze aus Sicht der byzantinischen Herrschaftspropaganda gar nicht so leicht zu rechtfertigen. Denn bis dahin hat ja eigentlich gegolten, nur wer Konstantinopel regiert, kann römischer Kaiser sein. Es kam jetzt in Nikäa zu einer stärkeren Betonung des griechischen, hellenischen Elements, um sich stärker von den Lateinern abzugrenzen. Das ist insofern erstaunlich, weil mit den Hellenen im christlichen Kontext eigentlich immer die Heiden gemeint waren. Dieses Kaiserreich von Nikäa konnte sich also behaupten. Man brachte mehrere Ägäisinseln unter Kontrolle, man setzte auf das europäische Festland über und die Schwäche des lateinischen Kaiserreichs schürte die Hoffnung, dass man Konstantinopel zurückerobern könnte. Um sich weitere Unterstützung zu sichern, schloss Nikäa mit dem größten Konkurrenten der Venezianer, die ja jetzt in Konstantinopel saßen, ein Bündnis, nämlich mit Genua. Genua sollte militärisch aushelfen und werde dafür weitreichende Handelsprivilegien erhalten. Aber schlussendlich war es eher Zufall, dass im Juli 1261 nizänische Truppen erfuhren, dass Konstantinopel mehr oder weniger unbewacht war und sie konnten die Stadt handstreichartig einnehmen, die somit wieder in den Besitz der Byzantiner gelangte.
Und auch wenn jetzt Byzanz wiederhergestellt ist, nachdem man ja quasi 50 Jahre seine Hauptstadt und sein Kerngebiet nicht kontrolliert hatte, das hattest du ja auch damals in den ersten Folgen schon angesprochen, die wir gemacht haben, Byzanz befindet sich ja ab da endgültig auf einem absteigenden Ast.
Genau, richtig. Das Byzantinische Reich bestand nach der Rückeroberung 1261 zwar noch fast 200 Jahre fort, dann unter der Dynastie der Paläologen. Doch Konstantinopel hatte aufgrund der Plünderungen durch die Kreuzfahrer den Großteil seines Reichtums und seines Glanzes verloren. Das Byzantinische Reich erlangte auch territorial nie mehr die Ausdehnung, die es vor dem vierten Kreuzzug hatte, was in weiterer Folge auch geringere Steuereinnahmen bedeutete. Eine Folge des vierten Kreuzzugs war, dass es in Gebieten, die unter lateinische Herrschaft gelangten, die aber eine griechisch-orthodoxe Bevölkerungsmehrheit aufwiesen, zu einer interessanten kulturellen Symbiose kam, was sich zum Beispiel auf die literarische Produktion auswirkte. Das ist etwa auf Kreta zu beobachten, dass er bis ins 17. Jahrhundert, also über 450 Jahre lang, venezianisch beherrscht wurde. Eine weitere Nachwirkung des vierten Kreuzzugs war aber auch, dass der Verrat und die Plünderung Konstantinopels bei den griechisch-orthodoxen zu einer noch stärkeren Abneigung gegenüber dem Papsttum und den Lateinern geführt hat. Und bis heute ist dieser vierte Kreuzzug im kulturellen Gedächtnis der Orthodoxen wesentlich fester verwurzelt als bei uns in Westeuropa. Diese Abneigung führte dazu, dass auf politischer Ebene verhandelte Bündnisse mit dem Papst, die eine Kirchenunion vorsahen, von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, weil die Bevölkerung Konstantinopels sich nicht dem alten Rom und somit den Lateinern unterordnen wollte. Und es war übrigens erst vor 20 Jahren, im Jahr 2001, dass sich Papst Johannes Paul II. Bei einem Besuch in Athen offiziell für den vierten Kreuzzug entschuldigt hatte. Und 2004, also 800 Jahre nach der Plünderung Konstantinopels, wurden Teile von damals geraubten Reliquien zweier bedeutender Kirchenväter zurückerstattet.
Okay, das ist jetzt die Reaktion des damaligen Papstes. Was war denn die Reaktion von Innozenz III., der das damals in die Wege geleitet hatte?
Ja, Innozenz war völlig entsetzt und ja, wie gesagt, er macht im Grunde die Ankündigung wahr und exkommuniziert alle, die sich an dieser an diesem Unding im Grunde, dem Kreuzzug gegen Christen, beteiligt haben. Aber er muss ja auch dann irgendwann mit den Realitäten umgehen, so dass er dann tatsächlich ja alsbald wieder in einen normalen Modus operandi mit den beteiligten Adeligen diesem Kreuzzug wechseln muss. Nichtsdestoweniger haben unter seinem Episkopat die lateinischen Herrschaften keine fürchterlich große Rolle gespielt, also die lateinischen Herrschaften auf byzantinischem Gebiet. Denn er bleibt im Grunde dabei, dass er den Kreuzzug ins Heilige Land weiter befördern möchte. Wobei er dann tatsächlich durch den deutschen Thronstreit stark absorbiert wird. Denn das ist eben der Konflikt, der mit dazu beigetragen hat, dass von vornherein der Kreuzzug, der vierte Kreuzzug, unter keinem guten Stern stand, weil eben diese politischen Auseinandersetzungen, die sich dann zu einem Bürgerkrieg auswachsen, mehr oder weniger zu einer Reihe von Bürgerkriegen im Reich, eben wesentliche Ressourcen vom Kreuzzug fernhält. Der Konflikt zwischen Staufern und Welfen um die Nachfolge Kaiser Heinrichs des VI., Philipp von Schwaben, der auch schon bereits genannt worden ist, spielte eine wesentliche Rolle. Otto der Vierte aus dem Geschlecht der Welfen spielt eine wesentliche Rolle und letztlich dann auch Friedrich der Zweite, Stupor Mundi, der sich dann eben am Ende durchsetzen wird. Aber das ist eben eine Geschichte, die für das Papsttum von elementarer Wichtigkeit ist, weil es eben durch die Besitzung des Reichs jenseits der Alpen in Norditalien eben wirklich auch eine fundamentale Bedrohungssituation heraufbeschwören könnte für das Papsttum, so dass Innozenz einen großen Fokus seines Pontifikats eben auf den Thronstreit setzt und zum anderen andere wichtige Schwerpunkte dieser Herrschaft, dieses Episkopats, ist die Bekämpfung der Häresie, die sich eben immer weiter ausbreitet im lateinischen Westen. Im griechischen Osten ist Häresie ebenfalls ein Problem, aber mit ihr wird völlig anders umgegangen. Ja, also die Schilderung der Anakomnena, was eben die Bogomilen am Kaiserhof betrifft, die ist weit bekannt. Und da geht es eben dann um im Grunde überwiegend argumentative Widerlegungen und so weiter. Natürlich wird letztlich auch da Gewalt angewandt. Aber die Strategien, die das Papsttum gegen die Ketzer des Westens, insbesondere gegen die Katharer, die sogenannten Albigenser, fährt, die ist deutlich stärker von Gewalt geprägt, noch stärker von Gewalt geprägt. Und für Innozenz ist eben die Einheit der Christenheit unfassbar wichtig, weshalb er sich eben darauf kapriziert, Häresie zu bekämpfen und andererseits eben auch den Kreuzzugsgedanken zu befördern, aber eben unter allen Umständen nicht gegen Christen. Einheit der Christenheit, die Unio Christianitas, das ist für ihn eben so fürchterlich wichtig und er klammert dann eben das, was sich dann da auf den ehemaligen griechischen Territorien neu gegründet hat, das klammert er aus seiner weiteren Planung eben weitgehend aus.